Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker und ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und wir haben uns beim letzten Mal über Lehre in der Kardiologie ausgetauscht, aber werden heute wieder zurückkommen zu einem der Kernthemen in der Kardiologie, und da werden wir heute den plötzlichen Herztod beleuchten. Wie häufig ist der, wer ist gefährdet und was können wir dagegen tun? Und ich habe mich wie immer bemüht um einen Top-Experten, und das hat auch heute wieder geklappt, ihn als Gast hier einladen zu können. Ich begrüße Privatdozent Dr. Carsten Israel. Carsten Israel ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Diabetologie und Nephrologie am Evangelischen Klinikum Bethel der Universität Bielefeld, und das schon eine ganze Weile, nämlich schon seit 2009. Und er hatte schon viele, viele Funktionen. Unter anderem ist er aber auch Herausgeber der Zeitschrift Herzrhythmachertherapie und Elektrophysiologie, der einzigen deutschsprachigen Zeitschrift zum Thema Rhythmologie. Carsten, ich finde es super, dass du dabei bist heute.
Ja, hallo lieber David. Schön, ich bin schon gespannt.
Gut, Carsten, da du dich ja schon eine ganze Weile in deinem beruflichen Leben mit dem plötzlichen Herztod beschäftigst, schaust du eigentlich, wenn du ein öffentliches Gebäude betrittst, erstmal, wo der AED an der Wand hängt?
Ja, diese Zeiten gab es, aber die sind schon gut 20 Jahre her. Es gab mal so eine missionarische Zeit, wo wir geguckt haben, dass wir dem plötzlichen Herztod damit zu Leibe rücken, dass wir sozusagen flächendeckend überall automatische externe Defibrillatoren hinhängen. Ich fand es sehr witzig, es gibt welche beim Zoll am Frankfurter Flughafen, sicherlich so eine Gegend, wo unter Umständen viel Adrenalin plötzlich freigesetzt wird. Es gibt welche im Finanzamt verschiedenster Städte. Die Idee wunderbar und alles auch wirklich massiv optimiert mit automatischen Prompts. Das heißt, man muss eigentlich gar nichts mehr machen, außer das Ding aus seiner Kiste holen, und dann wird über Kommandos alles so gemacht. Eigentlich alles wirklich spannend. Ich erinnere mich auch an Herrn Trappe, der das im Freibad in Herne auch nochmal demonstrierte. Da war so ein Ding angebracht. Bis dann die Studien kamen, die leider so gebracht haben, die meisten Menschen, die am plötzlichen Herztod sterben, sterben zu Hause. Und vielleicht ein kleiner Hinweis an alle Zuhörer. So cool ein unabhängiges Single-Dasein ist, in diesem Punkt ist das nicht so gut, weil wenn keiner da, dann keine Reanimation. Also insofern, das war ein Problem, das durch die verschiedenen an öffentlichen Plätzen ausgehängten AEDs nicht wirklich adressiert werden konnte. Es gab dann auch Versuche, um AED zu Hause den Betroffenen, zum Beispiel nach großem Vorderwandinfarkt, so ein AED-Gerät nach Hause mitzugeben und den Ehepartner zu trainieren, dass er notfalls die Reanimation zu Hause übernehmen kann. Das ist letztlich daran gescheitert, dass doch die meisten Ehepartner psychologisch ein Problem damit haben, ihren langjährigen Lebensgenossen auf einmal so mit brutalen Sachen wie Elektroschocks und Brustdrücken zu traktieren. Also viele hätten es zwar machen können, waren psychisch aber doch nicht in der Lage. Und zweitens muss man sagen, dass halt tatsächlich dann doch die Ereignisrate in dieser Studie so niedrig war, HOMPAD hieß die, PAD, dass sich keine statistische Signifikanz zeigen konnte. Kein Endpunkt nebenbei war in dieser Studie, ob die Nachbarn von Patienten, die mit einem AED versorgt worden sind, davon profitieren. Es gab eine relativ große Zahl, überraschend große Zahl von Nachbarn in verschiedenen Mietshäusern, die dadurch gerettet wurden, dass halt jemand so ein Ding dabei hatte auf der gleichen Etage und noch lange bevor der Notarzt kam, eine Defibrillation durchführen konnte.
Weil es anscheinend doch hilft, wenn die Dinger da sind und man sich daran erinnert, ich habe da was.
Ich glaube, auch beim Nachbarn ist einfacher als beim Ehegatten. Das ist vielleicht eine von den Quintessenzen. Natürlich haben alle Angst davor gehabt, wenn ich was falsch mache, dann ist er tot, dann bin ich schuld. Also das ist nicht ganz so einfach. Heute in dem Zusammenhang vielleicht ein sehr spannender und vielleicht noch ein bisschen besserer Ansatz, dass wir uns registrieren lassen, alle, die so ein bisschen medizinisch vorgebildet sind, da gehören ja auch Ärzte zu, dass wir an einer Handy-App teilnehmen, sodass wir sozusagen als nächster Standby-Resuscitant da entsprechend alarmiert werden und dahin laufen. Es gibt da ein paar Auswertungen, Ich kenne eine aus dem Raum Gütersloh, die da doch einen massiven Zeitvorteil zeigen, wenn halt der nächste potenziell Reanimationsmächtige gerufen wird. Der ist in der Regel bis 5-6 Minuten vor einem Notarzt da, sogar in einem guten Notarztsystem. Und wir wissen alle, dass das bei Patienten mit Kammerflimmern für Hirn und Leben des Patienten sehr gut ist.
Ja, womit du ansprichst, man muss dann doch irgendwie überhaupt anfangen und ein bisschen Erfahrung haben, wobei zu einer Reanimation gar nicht so viel dazugehört. Laientraining spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle. Es muss jetzt gar kein Arzt gelaufen kommen und 6 Minuten schneller sein.
Ja, also all solche Sachen sind ganz interessant. Wir wissen alle hier, als Asamoah bei Schalke gespielt hat, obwohl er eigentlich die Diagnose einer HOCM oder HCM hatte, was eigentlich gar nicht berufsrechtlich erlaubt war, wurde das so ein bisschen gehandelt, dass halt im entsprechenden Stadion immer ein AED plus eine Person, die ihn bedienen kann, vorhanden ist, auch beim Training. Und Asamoah musste nie auf dem Platz reanimiert werden, aber damals im Gelsenkirchener Parkstadion durchaus eine ganze Anzahl von Zuschauern. Also insofern hat sich gezeigt, dass der AED durchaus hier eine nennenswerte Zahl von Menschen retten kann, wenn er verfügbar ist. Aber erneut, das Ganze muss halt gut organisiert sein, sonst ist das Risiko hoch, dass keiner sich zuständig fühlt und das Ganze dann doch keinen signifikanten Nutzen bringt.
Wir haben jetzt schon sehr viel über Reanimation gesprochen. Vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und darüber sprechen, was der plötzliche Herztod denn jetzt eigentlich ist. Also wie ist er definiert und wie ist er vielleicht nicht definiert? Vielleicht auch, was sind die Ursachen? Das gehört wahrscheinlich dazu. Kannst du dazu was sagen?
Ja, eigentlich das ist eine sehr, sehr pragmatische Definition. Menschen, die innerhalb maximal einer Stunde nach dem Beginn irgendwelcher Symptome, in Klammern Luftnot, Brustenge, Palpitationen, Bewusstlosigkeit, versterben, die aber vorher praktisch symptomfrei waren. Das ist eigentlich so ganz grob die Definition des plötzlichen Herztods. Es ist jedem klar, dass natürlich dieser plötzliche Herztod nicht unbedingt nur eine Ursache haben muss, zum Beispiel Kammerflimmern, sondern dass man zum Beispiel natürlich bei einer Ventrikelperforation, etwa nach einem großen Herzinfarkt, dann auch einen plötzlichen Todesfall hätte, bei einer großen Lungenembolie, möglicherweise beim großen Schlaganfall, bei einer intrakraniellen oder Hirnblutung. Also es gibt eine Reihe von Dingen, die so aussehen können wie ein plötzlicher Herztod. Aber, und das ist, glaube ich, wichtig, nach allem, was wir haben, ist die mit großem Abstand häufigste Ursache für so einen plötzlichen Herztod eine Arrhythmie. Und unter den Arrhythmien wahrscheinlich deutlich über 80-85% ventrikuläre Tachyarrhythmien, Kammerflimmern, Kammertachykardien, deutlich seltener AV-Blockierungen als Bradykardie und praktisch zu vergessen ein Cixanne-Syndrom. Dieses führt praktisch nie zu einem plötzlichen Herztod.
Und was liegt dem Ganzen dann so zugrunde? Also Kammerflimmern aus heiterem Himmel oder Kammerflimmern aus anderen Gründen ist ja dann vielleicht die Frage für den Einzelnen.
Das Interessante ist, dass Kammerflimmern in den ganz, ganz überwiegenden Fällen nicht aus völlig heiterem Himmel kommt, sondern dass dem vorausgeht eine strukturelle Herzerkrankung, selten auch mal eine angeborene Kanalerkrankung oder ähnliches. Insofern eigentlich gäbe es Chancen, so ein Ereignis zu verhindern. Nummer eins bei Menschen, die über 55 Jahre alt sind, sage ich mit ein bisschen Wehmut, weil ich bin 58, die gelten als alt und das heißt, die haben in der Regel eine Ischämie, also eine ganz banale koronare Herzkrankheit mit Ischämie als Ursache für Kammerflimmern. Das ist deutlich anders bei Menschen, die im Alter unter 40 sind. Da ist auch koronare Herzkrankheit, Ischämie durchaus möglich, aber ich sage mal vergleichsweise eine Rarität. In diesem Alter kommt ein ganzes Spektrum von Herzerkrankungen in Frage. Da sind ein paar langweilige, zum Beispiel eine Myokarditis. Ja, das gibt es auch und wahrscheinlich gar nicht so selten. Angeboren ist sicherlich sehr, sehr häufig die hypertrophe Kardiomyopathie als Ursache zu nennen und gibt einen langen Streit darüber, ob vielleicht in Europa, speziell in Italien, die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie häufiger ist, eine größere Rolle spielt. Es gab nämlich eine Reihe von Registern und das italienische Sportregister ist besonders interessant, weil jeder, der Profisport machen wollte, in jedem Fall eine sportärztliche Untersuchung bekommen musste und dabei halt dann doch eine überraschend hohe Häufigkeit von arrhythmogenen rechtsventrikulären Dysplasien gefunden wurde. Auch alle Patienten oder alle Menschen, die in Italien bei Profisport versterben, mussten zumindest jahrzehntelang danach obduziert werden. Und da hat sich die ARVD oder AVC tatsächlich als eine gar nicht so seltene Ursache gezeigt. Also angeborene hypertrophe Kardiomyopathie, wahrscheinlich auch arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie und danach die selteneren Rugada-Syndrom als eine Kanalerkrankung, Long-QT-Syndrom als eine Kanalerkrankung, bei jüngeren Jugendlichen und Kindern auch die katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie und andere Kardiomyopathien, allen voran dilatative Formen, also zu Deutsch, wir wissen nicht, was los ist, wir wissen nur, ein Herzinfarkt ist es nicht. Da gibt es auch solche Formen wie zum Beispiel Laminopathien, die nicht nur mit einer schweren Herzinsuffizienz, sondern auch mit einem besonderen Risiko für Kammerflimmern, ventrikuläre Tachyarrhythmien einhergeht. Das ist also ein großer Blumenstrauß von Erkrankungen, die alle ein bisschen exotisch sind, alle auch ein bisschen spannend deswegen und nichts mit der KAK zu tun haben. Bei Menschen, die älter als 55 sind, ist allerdings zunehmend die banale ischämische Kardiomyopathie wichtig. Daneben auch noch verschiedene Formen der nicht-ischämischen Kardiomyopathie, in Klammern Klappenvizien, Tachymyopathie bei Vorflimmern, eventuell eine Linkschenkelblock-assoziierte Kardiomyopathie, auslöste Kardiomyopathien durch Medikamente, allen voran heute Onkologika, Alkohol und verschiedene andere Noxen.
Jetzt ist ja eine wichtige Frage, wie erkennt man jetzt das Risiko für einen plötzlichen Herztod? Und das Fatale daran ist ja, dass der plötzliche Herztod oder der plötzliche Kreislaufstillstand, sage ich es erstmal, häufig das erste Symptom von vorher nicht bekannt Kranken ist. Die waren vielleicht nicht gesund, wussten aber nicht, dass sie irgendwas haben. Wie gehen wir damit jetzt um? Können wir die irgendwie identifizieren? Gibt es Risikoparameter, die man messen sollte? Oder muss man einfach darauf warten, dass es passiert oder dass man dann doch eine KHK bekommt und dann weiß, dass man irgendeine Risikoerhöhung erlitten hat?
Ja, da gibt es, glaube ich, zwei wichtige Strategien. Die Strategie Nummer eins, die du gerade ansprichst, Patienten, die eigentlich eine strukturelle Herzerkrankung haben, das aber nicht ahnen. Da muss man sagen, ich glaube, da müssen wir mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten. Ich sag mal, wenn ein 65-jähriger Mann mit massivem Übergewicht und 50 Päckchen Nikotin vielleicht noch daneben einen bisher undiagnostizierten Diabetes und eine undiagnostizierte Hypercholesterinämie mir sagt, oh, am Herzen ist alles bei mir bestens, da ist überhaupt gar keine Erkrankung, dann heißt das für mich in erster Linie, der hat noch nie einen Arzt gesehen, der dem nachgegangen ist. Das ist, würde ich sagen, mit 65 männlich nahegerade unmöglich, ohne eine signifikante KHK rumzulaufen, wenn man 3-4 knackige Risikofaktoren hat. Also zu Deutsch, Nummer eins, ich glaube, wenn wir allein die Risikofaktoren ein bisschen besser betrachten, dann kann man schon relativ gut sagen, wer wahrscheinlich in Wirklichkeit eine bisher nicht diagnostizierte Herz-Kreislauf-Erkrankung hat. Das wären die low-hanging fruits, sage ich mal. Damit können wir wahrscheinlich durch eine bessere Frühdiagnose der KHK eine massive Zahl von plötzlichen Herztodesfällen verhindern. Das ist aber die eine Sache. Die andere ist ein bisschen schwieriger, denn der plötzliche Herztod heißt deswegen plötzlich, weil er plötzlich und unerwartet ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Parameter entwickle, EKG-Zeichen oder was auch immer, mit denen ich relativ sicher voraussagen kann, dieser Patient wird in naher Zukunft einen plötzlichen Herztod bekommen, dann ist es sozusagen per Definition kein plötzlicher Herztod mehr. Ich sage das deswegen mit einer gewissen Verbitterung. Nicht wenige unter uns, und du hast ja ein bisschen, David, da die Gnade der späten Geburt. So in den 90ern und 2000ern war das sportliche Thema eigentlich die nicht-invasive Risikostratifizierung rauszukriegen, halt wer von einem plötzlichen Herztod besonders bedroht ist. Und ich sage mal, da haben wir angefangen mit verschiedenen Sachen. Wer ventrikuläre Extrasystolen hat, der hat wahrscheinlich ein großes Risiko. Und den müssen wir antiarrhythmisch behandeln mit Flecainid, was auch immer. Das war die Grundlage der CAS-Studie, die sozusagen das größte Waterloo erstmal der Elektrophysiologen war. Zu Deutsch, wenn ich glaube, einen Risikofaktor für plötzlichen Herztod gefunden zu haben und den auch noch mit Antiarrhythmika behandle, dann bringe ich die Patienten signifikant häufiger um, anstatt dass ich den plötzlichen Herztod verhindere. Also das war schon mal keine gute Idee. Ich habe damals meine Doktorarbeit in jüngsten Jahren geschrieben über Spätpotenzialanalysen, also mit dem signalgemittelten EKG diastolische Potenziale rausfinden, die sozusagen das Substrat einer Reentry-Tachykardie darstellen können. Super coole Sache. Letztlich positiver, prädiktiver Wert so unerheblich, dass es keine signifikante oder sinnvolle Ergänzung für irgendeine Diagnostik darstellt. Es kamen dann viele. Ich glaube, das Spannendste ist eigentlich, wer unter Strom steht, wer halt sozusagen bis zu den Haarspitzen Adrenalin im Blut hat und dazu auch noch eine strukturelle Herzerkrankung, wie zum Beispiel Postinfarkt-Kardiomyopathie, der hat mit Sicherheit ein erhöhtes Risiko zu versterben. Was haben wir nicht alles gemacht? Heart Rate Variability, mittlere Herzfrequenz mit SDNN, also Standard Deviation of Normal, Normal Heart mit. Wir haben Spektralanalysen durchgeführt. Die Münchner Gruppe um Georg Schmidt hat fantastische Sachen mit der Heart Rate Turbulence gemacht. Die Italiener haben den Barorezeptorenreflex genauer untersucht. Alles das ist in Maßen vielleicht ein bisschen prädiktiv, wer einen erhöhten Sympathikotonus hat und vielleicht auch ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod. In die klinische Daily Practice ist von all dem, und ich habe jetzt nur ein paar Parameter genannt, von all dem nichts eingegangen. Also man muss sagen, die Elektriker, die jahrzehntelang versucht haben, den Patienten mit einem besonderen Risiko für plötzlichen Herztod zu identifizieren, die hatten nicht wirklich ein schönes Leben. Und das ist sozusagen noch schlimmer geworden, als dann ausgerechnet die intellektuell weit niedriger stehenden Bildgeber dahinter gekommen sind, dass es völlig reicht, einen Echoknüppel aufs Herz zu halten, eine LV-Ejektionsfraktion von kleiner 35 zu dokumentieren und zack, bumm, haben wir den Risikopatienten. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Erniedrigungen für viele Elektrophysiologen gewesen und hat aber bis heute Bestand. Wir alle schimpfen drüber, ja, eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion unter 35 ist ein unheimlich unsauberer Prädiktor von plötzlichen Herztod, weil genau diese Patienten haben auch ein Risiko daran, an einer Progression ihrer Herzinsuffizienz zu versterben und dann bringt zum Beispiel die Implantation eines Defibrillators gar nichts. Und natürlich gibt es Patienten, die haben eine EF unter 35 und leben trotzdem Jahrzehnte gut damit. Und es gibt Patienten, die haben eine EF deutlich über 35 und fallen tot um. Also wir alle sind uns völlig da einig, dass die LVEF zwar in Studien gezeigt hat, dass es ein wichtiger und der einzig wichtige Prädiktor für einen plötzlichen Herztod darstellt, dass das aber insgesamt ein ziemlich mieser Parameter ist, der sehr viele Patienten nicht erkennt und viele Patienten halt völlig sinnlos als plötzlicher Herztodkandidat darstellt. Die haben aber ganz andere Probleme.
Ja, man hört so ein bisschen raus, du hättest dir andere Prädiktoren gewünscht. Das wurde ja auch in neueren Studien gerade nochmal untersucht. Gibt es Prädiktoren über die EF hinaus? Aber wir wurden zurückgeworfen auf die EF und das ist das Beste, was wir haben, auch wenn du sagst, das ist eigentlich kein guter Prädiktor. Weil die Indikationen jetzt zum Beispiel für wer hat ein hohes Risiko und braucht deswegen einen implantierbaren Defibrillator, die hängen jetzt weiterhin an der Ejektionsfraktion.
Das ist weitgehend immer noch so. Die neueren Leitlinien sind da ein bisschen differenzierter geworden. Da ist manchmal eine EF größer 40 für einige Patienten ausreichend. In anderen Fällen kann man, wenn sonst alles gut ist, die EF von 30 nehmen. Also da ist so eine gewisse Differenzierung. Das ist auch wirklich, glaube ich, sehr gut. Was aber für uns, glaube ich, alle doch auch ein bisschen ja nicht nachvollziehbar ist, dass diese echokardiografisch bestimmte Ejektionsfraktion immer noch so eine Rolle spielt. Die ist massiv abhängig von zum Beispiel Herzfrequenz und anderen Parametern. Also wenn ich will, kann ich jeden Patienten ein bisschen aufregen. Herzfrequenz schneller, zack, bumm, ist die EF unter 35. Wenn ich will, dass er keinen Defibrillator bekommt, dann beruhige ich ein bisschen. Die Herzfrequenz wird langsamer und zack, bumm, ist die EF über 35. Nur als gutes Beispiel. Nee, wir hatten uns gehofft, dass das Kernspin ein Tool ist, das uns nicht nur eine EF-Untersucher unabhängig darstellen kann, sondern uns auch noch den Flickenteppich von Narbenmaterial darstellen kann. Und etliche Arbeitsgruppen haben dann auch noch die Borderzone der Narben sich genauer angeschaut, haben die Tunnelmasse, die Tunnelverläufe mit verschiedensten Methoden sich angeschaut. Und all das hat in einzelnen kleinen Studien einen hohen prädiktiven Wert, welcher Patient eine Re-Entry-Tachykardie bekommen dürfte oder könnte, aber leider bis heute nach wie vor keine einzige randomisierte Studie, von der man sagen könnte, jawohl, das ist so eine richtig große Multicenter-Studie mit einer Power, die diese Frage beantworten könnte. Also MRT, super hoffnungsvoll, bis heute aber leider noch nicht der Durchbruch. Das Gleiche gilt im Grunde genommen für andere Echomethoden auch. Ich glaube, dass das Speckle-Tracking viele zusätzliche Informationen bereithält, die EF, jawohl, aber auch mehrere andere quantitativ untersucherunabhängige quantifizierbare Parameter. Damit, glaube ich, hätten wir auch eine sogar noch ein bisschen im Vergleich zum MRT deutlich weniger aufwendige Untersuchungsmethode. Auch da muss man sagen, warten wir noch auf Ergebnisse. All das hat bis jetzt nicht dazu geführt, dass wir das als Indikation für oder gegen einen zum Beispiel Defibrillator verwenden könnten.
Lass uns doch ein bisschen auf die implantierbaren Defibrillatoren für diese Patienten, wo wir da gerade drüber sprechen, eingehen. Damit kennst du dich ja extrem gut aus, hast davon zahlreiche implantiert. Ich habe einen alten Lebenslauf im Internet von dir von 2015 gefunden. Da stand drin, du hattest damals über 2000 Herzschrittmacher, über 1000 ICDs implantiert und mehr als 2000 EPUs gemacht. Und jetzt sind es 10 Jahre später, das kann man ja dann, kann ja jeder für sich hochrechnen, was du an Massen an Devices schon implantiert hast und überblickst auch so die Anfänge. Also ich würde von dir gerne hören, wie fing vielleicht die Defibrillatortherapie an, wie kam man darauf und wohin sind wir dann bis heute damit gekommen?
Ja, vielen Dank, coole Frage. Und wenn ich so nachdenke hier, da werde ich regelrecht nostalgisch, wo du das gerade sagst mit den elektrophysiologischen Untersuchungen. Also es gab Zeiten, da bestand mein Tag typischerweise aus 3 diagnostischen EPUs. Das heißt, Patienten mit einer mehr oder weniger schweren Herzinsuffizienz wurden auf den Kathetertisch gelegt und wir haben ein Ventrikelkabel eingesetzt und im Ventrikel in der Spitze einen Grundrhythmus stimuliert und 1, 2 bis 3 Extrasystolen angekoppelt und das gleiche nochmal im RVOT und haben dann günstigstenfalls was ausgelöst oder auch nicht. Das war aber lange, lange Zeit eigentlich der Standard, ein invasiver Standard. Wer eine Herzinsuffizienz hat und auch noch in der elektrophysiologischen Untersuchung eine auslösbare, optimalerweise monomorphe ventrikuläre Tachykardie und wenn man ganz hart münsteranisch rangeht, dann auch noch eine monomorphe ventrikuläre Tachykardie, die durch Antiarrhythmika nicht von ihrer Induktion verhindert werden kann, dann hatten wir damals das Gefühl, wir haben ganz genau den Mechanismus, den Auslösemechanismus im Experiment nachvollzogen und haben eine super, super schöne, harte Indikation für den Defibrillator. Die MADIT-Studien, die sagten, ob die auslösbar sind oder nicht, ist am Ende MADIT 2 völlig egal, solange die nur eine richtige Herzinsuffizienz haben. Das war sozusagen das Ende dieser invasiven Elektrophysiologie, der diagnostischen invasiven Elektrophysiologie. Das war also von daher so ein bisschen nostalgisch. Die Beginne der Defibrillatortherapie habe ich vor allen Dingen in Deutschland noch ganz gut mitbekommen. Da gab es nämlich nur einige ausgewählte Zentren. Der Defibrillator wurde als extrem teuer angesehen, eine extrem invasive Therapie, die eigentlich nur den Kränkesten der Kranken. Es gab damals mal offizielle oder inoffizielle Leitlinien. Nur wer mindestens 2-mal erfolgreich reanimiert worden ist, der sollte einen Defibrillator erhalten können. Und da muss man sagen, das ist natürlich ein bisschen bitter, weil da bleiben die allermeisten Patienten auf der Strecke. In Klammern, sogar bei einem optimalen Notarztsystem muss man davon ausgehen, dass 95% der Patienten mit Kammerflimmern in diesem Ereignis sterben beziehungsweise die nächsten 30 Tage nicht mehr überleben werden. Also zu Deutsch, das ist eine Reanimation. Wenn ich dann 2 Reanimationen nehme, 95% von 95, also dann bleibt kaum noch wer über. Und so sahen die Patienten damals auch aus. Ich erinnere mich, in Bochum, der erste Defibrillator-Patient in Bochum, ganz, ganz netter Kerl, war so blitzerotbraun vom vielen Amiodaron, was er da eingenommen hat. Ganz netter Typ, der auch gerne mal nach Mallorca in die Sonne fuhr und das am Ende an der Haut dann doch nicht so doll war. Aber auch da muss ich sagen, der hat mit Fibrimborium den ersten Defi eingesetzt bekommen. Weniger als ein Jahr später war er tot. Also diese Auswahlkriterien, die Kränkesten der Kranken zu nehmen, das war eigentlich, wenn man ehrlich ist, damals schon keine so super tolle Idee. Von daher war es wirklich spannend, die MADIT 1 und die MADIT 2 Studien zu nehmen. MADIT 1 noch was für intellektuelle Elektrophysiologen. Patienten mussten eine Kombination aus verschiedenen Parametern haben, inklusive Induzierbarkeit von Kammertachykardien. Wir haben das damals in Frankfurt auch gemacht und können sagen, dass Patienten also mit einer schlechten Pumpfunktion, bei denen ich eine monomorphe Kammertachykardie auslösen kann, die haben ein riesenhohes Risiko, dass sie in den nächsten 4-5 Jahren ihren Defi brauchen. Wenn ich mich recht erinnere, ging das Risiko bis auf 80% zu. Das heißt, number needed to treat war 1-2. Da hatte ich nach 5 Jahren auf jeden Fall ein Leben gerettet. Wir waren damals erst unglaublich stolz, dass wir jetzt eine primär prophylaktische Strategie haben, die richtigen Patienten, bevor sie reanimiert werden müssen, rauszufischen. Und haben damals, ich erinnere mich noch, wir hatten dann irgendwann so den 1000. ICD-Patienten in Frankfurt, das war irre, haben aber gesehen, dass die MADIT-1-Patienten, also diese induzierbaren Herzinsuffizienzpatienten nach Infarkt, das waren, ich sag mal, 20 von 1000, also keine 2%. Das war ein so seltenes Patientenkollektiv, dass das zwar toll war, aber im Alltag eigentlich fast keine Rolle spielte. Und umso spannender war dann tatsächlich MADIT-2, dass also eine Ejektionsfraktion unter 35 bei einem mindestens einen Monat lang überlebten Herzinfarkt dann ein ganz simpler Parameter ist, der die richtigen Patienten rauszieht. Da waren initial noch multiple ventrikuläre Extrasystolen und oder Triplets dabei. Die Autoren der MADIT-2-Studie haben gesagt, hör mal, darauf können wir verzichten. Das haben die alle, die Patienten, die wir raussuchen, haben alle, wenn man genug Langzeit-EKGs macht, multiple ventrikuläre Extrasystolen oder Triplets oder höher. Das war die Studie, die dann ein bisschen im Grunde genommen die Defi-Therapie revolutioniert hat. Und ich weiß noch sehr gut, die Publikation 2002 wurde dann auch genommen, vorherzusagen, wenn wir MADIT-2 umsetzen würden, dann würden wir wahrscheinlich Deutschland finanziell ruinieren. Da muss man sagen, ja, ich glaube schon, dass Deutschland finanziell relativ ruiniert ist, aber nicht durch Defi-Implantation. Das würde ich sogar sagen, spielt im ganzen Zusammenhang überhaupt gar keine Rolle vom Kosten her. Also MADIT-2, der Untergang der modernen westeuropäischen Medizinkultur, hat nicht stattgefunden. Was aber dann schon manchmal so ein bisschen bedenklich macht, ist, dass auch heute, mehr als 20 Jahre danach, hier und da so eine Statistik aufpoppt aus Schweden, aus den Niederlanden, aus Deutschland, dass tatsächlich bis heute die MADIT-2-Kriterien sehr, sehr zurückhaltend umgesetzt wurden, sodass höchstens 20% der eigentlich eligible Patients, also Patienten, die eine Indikation haben, tatsächlich auch versorgt werden. Und das gilt in ganz ähnlicher Form, vielleicht sogar noch stärker, für Patienten mit nicht ischämischer Kardiomyopathie. Hier hat seinerzeit von Gaspardi publiziert die SCUT-Heft-Studie gezeigt, dass ischämisch oder nicht ischämisch, sobald der Patient MYA2 hat und eine EF unter 35, profitieren die alle von einer ICD-Implantation. Und da reicht der primitivste Einkammer-Defi, der bloß auf Schocktherapien programmiert ist. Die Leute leben signifikant länger. Und da wissen wir alle, dass diese Defi-Begeisterung, die es tatsächlich damals mal gab, ich weiß noch, die Patienten, die damals ein Defi bekommen haben, die waren stolz wie Oscar, dass sie das Topste vom Topsten bekommen haben. Das ist sehr stark gekippt, nicht auch zuletzt über die Dänisch-Studie. Die Dänen hatten die völlig korrekte Idee zu sagen, hört mal Leute, die Daten für eine ICD-Indikation bei nicht ischämischer Kardiomyopathie, die sind relativ schwach. Das sind Subgruppenanalysen aus der SCUT-Heft-Studie. Es gab letztlich 3 negative Studien. Die CATCH-Studie, viel zu klein, 100 Patienten. Mortalität war auch ohne Defi nicht bei 30%, sondern nur bei 7% pro Jahr. Das gleiche gilt für die AMIOVERT-Studie. Das gleiche gilt cum granosalis für die DEFINITE-Studie. Also 3 Studien waren underpowered. Eine Subgruppenanalyse aus SCUT-Heft, eine Subgruppenanalyse aus COMPANION. Nee, wir müssen mal eine richtig große Studie machen. Und diese Studie ging nach hinten los. Die Dänisch-Studie schien bewiesen zu haben, dass bei nicht ischämischer Kardiomyopathie die Defi-Therapie keine Menschenleben rettet. Das war eigentlich das Gegenteil von dem, was sie rausbekommen wollten. Sind zurückgerudert und haben gesagt, pass auf, aber beim Alter unter 70, da gilt das nicht. Da kann man nicht nur eine signifikante Reduktion des plötzlichen Herztodes, sondern auch eine signifikante Reduktion der Gesamtmortalität herauskitzeln. Also ein bisschen gut ist vielleicht der Defi hier und da auch bei nicht ischämischer Kardiomyopathie. Und der Hauptpunkt, muss man sagen, war, dass die Patienten in Dänisch, ich sag mal, rund fast 60% sind eingeschlossen worden mit einer nicht ischämischen Kardiomyopathie plus breitem Linksschenkelblock, QRS über 150. Und wenn sie auf Kontrollgruppe randomisiert wurden, dann haben sie im Rahmen der Studie ein CRTP-Gerät bekommen, in Klammern, und hatten danach möglicherweise in 80% keine Herzinsuffizienz mehr, darum konnte Dänisch keinen Vorteil des CRT-D-Gerätes zeigen, Klammer zu. Also das war einer der Punkte aus der langen Geschichte der Defi-Therapie gegen den plötzlichen Herztod. Eine andere Sache war, dass wir ehrlich gesagt, Mensch, wie gesagt, wir waren 1999, da waren wir stolz, so ein Defi reinzukloppen, die Kabel waren noch relativ dick und wenn das alles geklappt hat, Ding drin, wir haben damals immer noch getestet, Kammerflimmern zweimal induziert, es musste zweimal mit 10 Joule unter Maximum defibrillierbar sein. Wir waren damals eigentlich froh, dass wir da ein Kabel reingesammelt haben, dass das irgendwie hübsch aussah und wir dachten, damit haben wir dem Patienten was Gutes getan, dass die Punktion der Vena subclavia doch verdammt viele dicke, steife Defi-Kabel kaputt macht, zerbröseln lässt zwischen erster Rippe und Klavikel. Das war uns in der Form gar nicht so klar, dass eines Tages Patienten mit einer schweren Herzinsuffizienz nicht nur 2-3 Jahre, sondern 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre überleben würden. Das konnten wir damals auch nicht ahnen. Also es kam die große Zeit der Defi-Elektroden-Dysfunktionen. Es gab spezielle Modelle, die häufiger gebrochen sind. Es gab schlechte Implantationen. Und das Ganze machte so im Allgemeinen den Eindruck, der Defi bringt doch nicht so viel, wie wir früher gedacht haben. Und die Komplikationen, die sind früher völlig unterschätzt worden. Deswegen gab es so lange Zeit, und die Zeit ist jetzt nicht so lange her, ich sag mal 2017, glaube ich, war die Publikation von Dänisch. Und das war so ein bisschen der Peak der Skepsis gegenüber der implantierbaren Defibrillatoren zur Prävention des plötzlichen Herztodes. Ich glaube persönlich, in den letzten Jahren kippt das doch wieder zunehmend. Erstens ist dann auch nach der Dänisch-Studie eine Reihe zumindest von Registern mit EUCERT auch eine randomisierte Studie publiziert worden, die alle erstens zeigen, nein, der Defi bringt heute mindestens genau den gleichen Benefit, den er seinerzeit zu Zeiten der Studien gebracht hat. Und zweitens, die Defi-Therapie ist bei nicht-ischämischer Kardiomyopathie wahrscheinlich mindestens genauso effektiv wie bei ischämischer Kardiomyopathie. In einigen Registern, EUCERT, Schweden, verschiedene spanische Register gibt es übrigens auch noch, da ist sogar die Defibrillatortherapie hinsichtlich der Gesamtmortalität bei nicht-ischämischer Kardiomyopathie noch höher als bei ischämischer, weil bei ischämischer Kardiomyopathie haben die Patienten typischerweise Atherosklerose überall, kriegen Schlaganfälle, PAVK mit Amputation der Beine, Infektion und so weiter, viele Diabetiker dabei. Also zu Deutsch, ich glaube, so seit 5 Jahren ungefähr schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung zugunsten doch des auch und gerade bei optimaler medikamentöser Therapie der Herzinsuffizienz weiterhin hohen Risikos für plötzlichen Herztod der Patienten.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass so eine kleine Schwankung in der Beurteilung, was ist jetzt wirklich plötzliches Herztodrisiko und was ist relevant, gab. Und wie du sagst, schwenkt das jetzt vielleicht so ein bisschen zurück aus einer Übersteuerung. Kann man das denn beziffern? Was bedeutet ein hohes Risiko für einen plötzlichen Herztod?
Ja, vielen Dank, David, für diese tolle Frage. Und ich habe das publiziert 2023 mit Francesco Leiva. Wir haben viele, viele Diskussionen immer wieder mit allen möglichen geführt, dass im Prinzip doch heute mit den modernen Herzinsuffizienzmedikamenten, Stichwort SGLT2-Hämmer, Stichwort ARNIs, die Patienten so gut behandelt sind, dass das Risiko für den plötzlichen Herztod pro Patient pro Jahr immer weiter gesunken ist. Und das ist richtig, das kann man in den verschiedenen Studien zeigen, sodass das Risiko heute bei Herzinsuffizienz und optimaler medikamentöser Therapie so niedrig ist, dass man auch bei schwerer Herzinsuffizienz eigentlich ein Defi nicht mehr braucht. Diese Diskussion hatten wir doch sehr häufig zu führen und wir haben uns da einfach mal hingesetzt und die Daten ausgewertet, beziffern. In Zeiten von Rails, publiziert so 1999, 2000 so größenordnungsmäßig, da war das Risiko für plötzlichen Herztod pro Jahr locker mal bei 7,5%. Also das ist schon, muss man sagen, ja, das ist eine Größenordnung, die ist doch spürbar. Unter optimaler medikamentöser Therapie heute ist das Risiko für plötzlichen Herztod nach dem, was wir so gefunden haben, bei DAPA HF und auch bei Paradigm HF verschiedene Studien im Bereich von 2,7%. Sagen wir, komm, wir sind noch besser geworden mit PCI, sofortiger Regionalisierung. Sagen wir mal, es ist runtergegangen von 7,5 im Jahr 2000 auf 2,5% plötzlicher Herztod pro Jahr bei Patienten mit einer LVEF unter 35. Jetzt ist da primär erstmal die Idee, guck mal, wir haben das ja gedrittelt, super. Damit haben doch alle recht, dass wir tatsächlich den Defi nicht mehr brauchen. 2,5%, das ist ja nicht mehr so viel. Jetzt muss man dazu sagen, ist 2,5% plötzlicher Herztod pro Jahr viel oder wenig? Und da würde ich einmal die Analogie zur hypertrophen Kardiomyopathie einfach nehmen. Die ESC-Leitlinien haben ein bisschen willkürlich aber gesagt, ein sehr hohes Risiko für einen plötzlichen Herztod liegt vor, wenn ein Patient mit hypertropher Kardiomyopathie anhand eines Scores ein Risiko von 6% Sudden Cardiac Death in 5 Jahren hat. Also 1,2% pro Jahr. Und wenn wir das so mal als Grundlage nehmen, da muss man sagen, Moment mal, dann sind unsere Feld-, Wald- und Wieseninsuffizienten mit einem jährlichen Risiko von 2,5% ja mehr als doppelt so gefährdet wie die HCM-Hochrisikopatienten. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu schlucken. Ja, 2,5% ist ein verdammt hoher Wert an Sudden Cardiac Death Risk. Wie kommt man eigentlich so auf die 1,2%? Und da möchte ich gerne so eine Analogie machen zu Hirnblutung unter oraler Antikoagulation. Jahrzehntelang wurden Patienten mit Vorhofflimmern deswegen nicht oral antikoaguliert, weil sie bluten können, sogar eine lebensbedrohliche intrakranielle Blutung bekommen können. Und erst als man so Stück für Stück herausgefunden hat, ja, richtig, das stimmt, aber zumindest mit neuen Substanzen ist das Risiko für eine intrakranielle Blutung im Bereich von 0,2% oder sowas pro Jahr zu sehen. Das Risiko für einen Schlaganfall, aber auch bei Niedrigrisikopatienten im Bereich von 0,9% pro Jahr. Da muss man sagen, okay, komm, dann müssen wir ehrlich sein, 0,9% ist viel mehr, und zwar mehr als viermal so viel wie 0,2%. Das heißt, hier machen wir eine Risiko-Benefit-Kalkulation auf, die eine orale Antikoagulation heute auch bei Vorhofflimmern und Niedrigrisikopatienten initiieren sein lässt. Genauso, denke ich, müssen wir hier und da mal über die ICD-Therapie nachdenken. Patienten mit einem ICD haben ein gewisses Risiko, dass das Kabel kaputt geht und dass beim Versuch, das zu extrahieren oder bei inadäquaten Schocks der Patient tatsächlich stirbt. Ähnlich haben Patienten mit einem ICD ein Risiko, dass sie die Infektion des Kabels bekommen und dann entweder an der Endokarditis mit einem Multiorganversagen sterben oder an der Extraktion, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Also ja, es gibt ein Risiko, dass Patienten mit einem ICD an einer Komplikation versterben. Wenn man alles mal durchrechnet, das Risiko, dass das wirklich passiert, eine Infektion, die entweder direkt zum Tode führt oder durch die Extraktion, genau das gleiche wie bei einer Elektrodendysfunktion, dann kann man aber, da gibt es eine schöne deutliche Werte, das Risiko für so eine Elektrodendysfunktion liegt pro Jahr deutlich unter 0,3% der Patienten. Und alle die, die eine Dysfunktion der Elektrode haben, Endokarditis, Extraktion oder andere, Undersensing oder sonst was, die sterben ja nicht alle daran. Die werden auch nicht mal alle extrahiert. Das heißt, ehrlich gesagt, das Risiko, dass ein Patient durch seinen Defi zu Tode kommt, ist wahrscheinlich in dem Bereich um 0,1% pro Jahr. Und deswegen kann man durchaus sagen, ja, Moment mal, wenn der Nutzen des Defis in der Verhinderung des plötzlichen Herztodes 10 bis 12 Mal höher ist, als das Risiko, dass die ICD den Patienten langfristig durch Kabelkomplikationen umbringt, dann muss man sagen, okay, 10, 12 Mal, das ist eine Größenordnung, wo man durchaus sagen muss, das lohnt sich klinisch und meinetwegen auch sozioökonomisch. Also insofern glaube ich, wir müssen dahin kommen, dass die ICD-Implantation, die ICD-Therapie eine Nutzen-Risiko-Relation hat wie andere Therapien auch und dass aber der Nutzen gerade heute massiv überwiegt. So, warum massiv? Ich habe doch gerade vorgerechnet, dass das Risiko für einen plötzlichen Herztod von 7,5% pro Jahr auf 2,5% pro Jahr runtergegangen ist. Brauchen wir es noch? Achtung, es gibt, glaube ich, ein wichtiges Argument. In Konsensus 1986 haben die Patienten in der Kontrollgruppe, also die in Anführungsstrichen konventionell therapierten Herzinsuffizienzpatienten, ganze 6 Monate im Durchschnitt überlebt. 6 Monate, dann sind sie an der progredienten Herzinsuffizienz verstorben. In diesen 6 Monaten, würde ich sagen 1986, hat der DeFi kaum eine Chance gehabt, dass der Patient mit seinem 7,5% Risiko genau dann sein DeFi braucht. Aber heute haben wir in zum Beispiel Paradigm HF eine unter ARNI mittlere Überlebenszeit von 11,5 Jahren, sagen wir 12 Jahre gerundet. Das heißt, dieses Risiko von 2,5% Sudden Cardiac Death pro Jahr, das müssen wir schon mal 12 rechnen und dann sind wir zack die Bumm bei 30%. Also, wenn in Konsensus, sage ich mal überspitzt, praktisch keiner am plötzlichen Herztod gestorben ist, weil alle schon vorher an der progredienten Herzinsuffizienz verstorben sind, dann können mit optimaler medikamentöser Therapie die meisten oder 50% der Patienten 12 Jahre überleben. Und da sie jeden Tag dieser 12 Jahre ein gewisses Risiko für eine Arrhythmie haben, ist das kumulative Risiko nach 12 Jahren dramatisch höher. Das heißt zu Deutsch, ich hoffe, David, ich konnte das ein bisschen erstens klarstellen und vielleicht sogar überzeugen. Das Risiko heute bei optimaler medikamentöser und auch interventioneller Therapie von Herzinsuffizienzpatienten, dass der DeFi wirklich gebraucht wird, das ist viel höher als früher.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir selten diskutieren. Durch die gute Herzinsuffizienztherapie, die es natürlich gibt und die grandios ist, haben die Patienten die Möglichkeit überhaupt, ein elektrisches Problem zu entwickeln, was sie vorher eben gar nicht hatten, weil sie vorher an der schlechten Pumpfunktion und Herzinsuffizienz gestorben sind. Ich glaube, das hast du sehr schön aufgezeigt, auch anhand der Zahlen. Du hast jetzt auch sehr viel berichtet über die Entwicklung der DeFi-Therapie und auch, was wir gelernt haben und lernen mussten. Wenn du jetzt in die Zukunft blicken würdest, was ist das Wichtige in der Zukunft für die DeFi-Therapie? Brauchen wir da noch eine technische Innovation oder brauchen wir eher noch den Durchbruch mit deinen nicht-invasiven Risikostratifikatoren? Was braucht es für eine Verbesserung in der DeFi-Therapie in der Zukunft?
Also Nummer 1, welche Patienten sollten ein DeFi bekommen? Da gibt es seit den frühen 90er Jahren das sogenannte Meyer-Burksche Paradox. Und das finde ich leider nach wie vor aktuell und wirklich gut. Wenn wir DeFis implantieren wollen, am liebsten würde ich ja schon haben, dass alle Patienten, die ich implantiere, dann am Ende auch vom DeFi gerettet werden. Das wäre sau cool. Dann würde sich der DeFi für diesen Patienten super lohnen und für die ganze Gruppe. Das würde aber tatsächlich an der Gesamtpopulation aller Patienten, die tatsächlich pro Jahr in Deutschland am plötzlichen Herztod sterben, das würde nur eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe betreffen. Weil da müsste ich knallharte Risikofaktoren, zum Beispiel erfolgreiche Reanimation plus Herzinsuffizienz plus nicht traktable Ischämie. Wenn ich nur diese Patienten mit einem DeFi versorge, ja, dann glaube ich, die brauchen den alle. Aber ich habe nicht mal 1% der plötzlichen Herztodesfälle in Deutschland verhindert. Ich sage mal jetzt einfach als provokantes Gegenbeispiel, wenn der DeFi, ich sage mal, jetzt eine nebenwirkungsfreie Pille wäre, die man einmal im Leben schlucken müsste, dann würde ich sagen, komm, sollte jeder haben. Jeder hat ein gewisses Risiko, dass er irgendwann Kammerflimmern bekommt. Also eigentlich wäre natürlich eine Verhinderung des plötzlichen Herztods für die Gesamtbevölkerung toll. Dann hätten wir natürlich massenhaft Millionen von Menschen, die diese Pille geschluckt haben, aber die sterben irgendwann am Prostatakarzinom oder sonst was. Also da hätten wir viele fehlbehandelt, aber würden wir sagen, komm, ist ja egal, ne? Sicher ist sicher. Also wir sind in diesem Spannungsfeld, dass wir auf der einen Seite doch durch eine invasive Therapie, die der DeFi ja darstellt, möglichst viele Patienten, die den DeFi nicht brauchen, auch nicht unnötig behandeln wollen. Auf der anderen Seite aber möglichst viele Risikopatienten erwischen wollen. Vielleicht nur ein paar Zahlen. Wir haben so in Deutschland Pi mal Daumen 900.000 Tote pro Jahr. Davon sind Pi mal Daumen 400.000 Herz-Kreislauf-Tote. Davon wäre bei großzügiger Schätzung etwa 50% entsprechen den Kriterien für einen plötzlichen Herztod. Das sind 200.000. Da würde ich jetzt sagen, pass mal auf, diese plötzlichen Herztode oder sogar plötzlichen Todesfälle, das sind ja nicht alles Arrhythmien, die ein DeFi behandeln kann. Das sind wahrscheinlich 100.000 oder vielleicht noch weniger. Aber sogar wenn ich ganz zurückhaltend bin, dann gibt es 50.000 bis 100.000 Menschen pro Jahr in Deutschland, deren Tod durch einen DeFi verhinderbar sein dürfte. Und das ist eine Zahl, da kommt kein Onkologikum mit. Das ist die mit Abstand häufigste singuläre Todesursache. So, deswegen, wie machen wir es mit der Risikostratifizierung? ich wäre total happy darüber, wenn wir die verbessern könnten. Und da habe ich persönlich so eine Strategie, die liebe ich sehr. Ich möchte objektive, apparative Parameter haben. Da wäre die Bildgebung zu nennen, also EF oder vielleicht MRT-Daten oder auch andere Bildgebung. Ich hatte schon gesagt, Speckle-Tracking, andere Verfahren könnten uns nochmal aus dem Gros der Herzinsuffizienzpatienten vielleicht die rausfiltern, die besonders profitieren. In Klammern zum Beispiel bei der nicht-ischämischen Kardiomyopathie, da hat das MRT das bereits geleistet. Wenn ich eine sogenannte Mid-Wall-Fibrosis im LGE darstellen kann, dann habe ich damit mit hoher Wahrscheinlichkeit Patienten, die ganz, ganz stark vom DeFi profitieren, obwohl sie nur in Anführungsstrichen eine nicht-ischämische Kardiomyopathie haben. Also die Kombination Bildgebung plus EKG-Kriterien, das ist ein Stück Papier, das ist überall verfügbar. Fußzacken, R-Verluste, persistierende ST-Hebungen, ventrikuläre Arrhythmien, auch vielleicht Herzfrequenzvariabilität. Also es gibt eine Reihe von Parametern, die, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt komplett unnütz waren, in Studien nur nie richtig untersucht wurden, was für einen positiven Effekt in der Identifikation des Risikopatienten sie haben. Und drittens, und da komme ich jetzt mit was, was mir persönlich besonders wichtig ist, Patientenanamnese. Wenn ich so ein paar Kriterien in Anamnese habe, die das Risiko für arrhythmogene Ereignisse massiv steigern, und das ist die Anamnese einer Synkope, und zwar optimalerweise eine Synkope mit Kopfverletzung, Bombs voll auf den Kopf gesegelt, Kopfplatzwunde, oder eine Synkope während Aktivität beim Joggen oder eine Synkope im Liegen. Das sind hochwahrscheinlich rhythmogene Ereignisse und da braucht man, glaube ich, kein Einstein zu sein. Die Kombination schwere Herzinsuffizienz plus anamnestisch ein Rhythmusereignis, dass dieser Patient vielleicht noch besonders von einem DeFi profitieren könnte oder ein besonders hohes Risiko hat, dass er das braucht, das, glaube ich, liegt auf der Hand. Also das wäre für mich eine Verbesserung der Zukunft, wenn wir Scores oder allgemein akzeptierte, in Studien bewiesene und in Leitlinien auch aufgeführte kombinierte Kriterien erarbeiten könnten. Das wäre toll, Nummer eins. Nummer zwei, ich glaube schon, wir sind in einer neuen Ära. Es wird neue ICD-Elektroden geben, die, ich sag mal, so dünn sind, dass sie gar nicht mehr brechen können. Also ich glaube, wenn man die Probleme auch transvenöser Systeme, auch habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, eventuell Systeme ohne transvenöse Kabel, also wie auch immer geartete extrakardiale oder subkutane Gerätesysteme, wenn man damit das Infektionsrisiko, das Kabelbruchrisiko nochmal weiter minimieren könnte, das würde, glaube ich, auch da in der Risiko-Benefit-Kalkulation einen Vorteil bringen. Und ich glaube, David, da bist du auch ja mit dabei gewesen, wir leben in einer Ära, wo wir DeFis so programmieren, dass sie tatsächlich nur noch im äußersten Notfall eingreifen. Hätten wir früher genau umgekehrt gemacht, sicher, sicher, alle nach 6 Extrasystolen WEMS, man weiß ja nie. Wenn wir heute also besser programmieren, bessere Materialien, bessere Implantationen und bessere Risk- oder Identifikationskriterien, dann glaube ich, haben wir die DeFi-Therapie als Prophylaxe plötzlich Herzsturz nochmal, und das sehe ich in den nächsten 5 Jahren so, auf eine ganz, ganz weite Stufe höher gesetzt.
Ja, super, Carsten. Ich glaube, wir haben ja einen riesen Bogen gespannt über den plötzlichen Herztod bis hin auch jetzt zur Defibrillatortherapie, und über die Unterschiede oder die verschiedenen technischen Aspekte der Defibrillatortherapie müssen wir dann wahrscheinlich einfach noch eine weitere Episode Podcast zu ECDs machen, ein anderes Mal. Wir kommen jetzt zum Abschluss noch zu 2 Schlussrunden und die Runde 1 heißt kurze Fragen, schnelle Antworten, und ich habe ein paar wenige Fragen für dich, die du mal schnell beantworten kannst. Hast du einen AED im Auto?
Guter Punkt. Nein, nicht mehr. Hatte ich mal, nie gebraucht. Batterie alle. Nee, habe ich nicht.
Bist du während einer Reanimation schon mal mit defibrilliert worden?
Oh ja, öfter. Man sagt ja eigentlich, wenn so ein Defibrillator schockt, das merkt man nicht. Erstens, ich habe hier bei mir im Zimmer eine ganze Reihe explantierter ICDs und da kann schon mal passieren, dass die Dinger noch knallen können, und ich nehme die so in der Hand und mache sowas, und dann kannst du, also das war so das heftigste Defi-Ereignis, was ich selber hatte. Das kann aber auch schon mal bei einem Patienten, der zum Beispiel krampft und den man dann festhält, passieren, wenn man da tatsächlich auch gerade dummerweise im Stromkreis drin ist. Und natürlich bei einer wilden Reanimation, wo man wirklich um das Leben des Patienten kämpft, auch da kann es trotz aller Kommandos, die vernünftig und in richtiger zeitlicher Abfolge erfolgen. Das kann auch schon mal bei Temperament des Reha-Teams passieren, dass da Bums geschockt wird und einer packt aber da gerade kräftig dran. Überraschenderweise muss ich sagen, dass mir da nicht viel mehr passiert ist als in Kindertagen, wenn man mal an so einen elektrisch geladenen Kuhzaun dran fasst.
Nächste Frage. Sport schützt vor plötzlichem Herztod. Richtig oder falsch?
Absolut. Sehr wichtiger Punkt. Adrenalin abrauschen lassen. In Klammern, nicht jeder Sport. Gewicht heben glaube ich nicht. Und da gibt es ein paar andere. Aber die klassischen Ausdauersportarten, glaube ich, sind extrem protektiv.
Bei wem sollte man jetzt ganz besonders nach einem Risiko für einen plötzlichen Herztod schauen?
Erstens Patienten mit einer bekannten Herzinsuffizienz oder halt einer bis jetzt nicht bekannten, aber anamnestisch sehr einfach eruierbaren. Nummer zwei, Patienten mit einer auffälligen Familienanamnese. Das passiert immer wieder mal nicht. Ich hatte neulich eine Defi implantiert bei einer Dame, die irgendwann zugab, dass drei ihrer direkten Verwandten mit 38, 37 tot umgefallen sind. Das Wissen hat sie seit über 10 Jahren, aber keiner hat gefragt. Also warum soll ich sagen?
Letzte Frage. Gehört ein EKG in die U-Untersuchungen beim Kinderarzt?
Absolut, unbedingt. Kinder-EKGs sind mit das Spannendste, was es so gibt. Die sind immer ein bisschen anders, immer ein bisschen tarikat. Aber wenn man da in V1 auf einmal irgendwie so eine Erdsacke von 15 Millivolt sieht, 15 Millimeter, dann weiß man, okay, da ist was los.
Okay, Carsten, Runde 2 ist, ich würde dich gerne nach deinen 3 Do's und Don'ts fragen zum plötzlichen Herztod.
Do's? Nummer 1, wenn ich einen Patienten mit dem Risiko für plötzlichen Herztod identifizieren will, nicht nur auf die EF im Echo gucken, sondern kombinieren. Mein Lieblingsparameter ist eine gute Anamnese, wo man zum Beispiel rhythmogene Synkopen im Liegen unter Aktivität mit Kopfplatzwunde rauskitzelt. Nummer 2, wenn ich einen Patienten mit Herzinsuffizienz optimal behandeln will, die Prävention des plötzlichen Herztods durch ein Defi und die optimale medikamentöse Therapie sind komplementär und keine Konkurrenten. Und Nummer 3 haben wir heute nicht drüber gesprochen. Ich finde es schon eklatant, was wir heute mit einer optimalen Therapie schwerer struktureller Herzerkrankungen hinkriegen können. Ich nenne da einmal die Medikamente, die ich schon gesagt habe, aber auch Dinge wie PCI, die verschiedenen interventionellen Klappenverfahren von TAVI über MitraClip bis zu TriClips. Also da haben wir viele Möglichkeiten, auch Patienten mit schwerster struktureller Herzerkrankung zu behandeln. Und da gibt es etwas, was Kardiologen überhaupt nicht können, warten. Und ihr habt schöne Daten zusammengestellt, David, in Hannover, was eigentlich bei längerem Warten, zum Beispiel bei Peripatum-Kardiomyopathie, aber auch bei anderen, wie gut sich der linke Ventrikel erholen kann, sodass dann alle mit Fug und Recht sagen können, Defi in Therapie ist da unnötig. Also das dritte Du, wann immer ich einen Patienten mit einer schweren strukturellen Herzerkrankung, Herzinsuffizienz habe, warten, ob er sich verbessert unter optimaler Therapie, aber auch so konsequent sein, dann den Defi zu implantieren, wenn das nicht der Fall ist.
Also Geduld, eine Stärke der Kardiologie.
Nicht wirklich, aber ja, das wäre noch was für die Zukunft.
Okay, das waren die Do's. Hast du Don'ts?
Ich kriege ab und zu mal hier Anrufe von Patienten, die plötzlich verstorben sind. Die Kinder verstehen die Welt nicht mehr. Ne? Fatih war gestern noch völlig okay und heute ist er nicht so früh schon gekommen. Und als wir dann im Zimmer geguckt haben, lag er da kalt im Bett. Ja, Fatih hat vor einem Dreivierteljahr einen großen Vorderwandinfarkt gehabt. Nein, keiner hat ihm gesagt, dass da ein Defi sinnvoll sein könnte. Also Achtung, das größte Don't ist, sich zu versteigen, dass in einer modernen Medizin solche implantierbaren metallischen Geräte im Grunde genommen was von gestern sind, das macht man nicht mehr. Das machen wir heute alles chemisch mit personalisierter Medizin. Nein, das ist, glaube ich, eine Überschätzung. Das wäre mein wichtigstes Don't. Don't underestimate the sudden cardiac death risk, auch 2025. Vielleicht das zweite, wenn jemand einen Herzinfarkt sehr lange, 10 Jahre überlebt hat, mit einer EF von 30, dann offensichtlich ist er stabil, da kann nichts mehr passieren. Das Gegenteil ist der Fall. Also Achtung, die Menschen, die eine Herzinsuffizienz 10 Jahre überlebt haben, die haben gezeigt, dass sie von der Progression der Herzinsuffizienz nicht betroffen sind. Das sind die wichtigsten Risikokandidaten für einen plötzlichen Herztod. Also don't underestimate SCD risk after long survival. Und das dritte, habe ich auch schon gesagt, Achtung, den Effekt unserer Therapien bitte nicht überschätzen. Ich bin auch begeisterter interventioneller Kardiologe. Aber wenn es nicht geklappt hat, dann hat es nicht geklappt, dann in sauren Apfel beißen, den Patienten auch mit allen anderen Modalitäten optimal behandeln.
Ja, super, lieber Carsten, ganz herzlichen Dank für diesen Rundumschlag zum plötzlichen Herztod. Wir haben ein paar Sachen nicht besprochen, hast du schon gesagt gerade, in der eigentlichen Zusammenfassung. Das heißt, es gibt noch viel mehr zu besprechen, aber wir haben einen schönen Bogen gespannt, glaube ich. Vielen Dank.
Ja, dir vielen Dank, David. Das so toll geführt, dass sozusagen beim Tanzen hätte ich überhaupt gar nicht gemerkt, dass du die ganze Zeit führst. Fantastisch.
Ja, über das Tanzen sprechen wir dann in der übernächsten Folge. Ja, sehr schön. Und wir kümmern uns beim CardioBeat Podcast in der nächsten Episode wieder um ein generisches Thema. Und zwar werden wir über Fachgesellschaften sprechen. Wofür man die braucht, warum man die braucht, wie es einen weiterbringen kann. Und ich werde damit Frau Dr. Henrike Hillmann und Professor Philipp Sommer drüber sprechen und freue mich auf die nächste Episode. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder dabei wären bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.